der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Psst, hört ihr das? Stachel und Herz haben neue Mikros. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz.
Hallo, meine Güte, wie schön.
Du klingst so toll. Wir haben nämlich nicht nur neue Mikros, Sarah, wir haben auch Kopfhörer. Zum ersten Mal hören wir uns auch selber so richtig, so wie ihr uns hört.
Und deine Schauspielerinnenstimme, die hat also jetzt hier Fülle im Ganzen.
Hä? Ach so, ja.
Ja, das kommt auch noch.
Aber also man hört uns hoffentlich gut. Wir sind sehr froh, dass die VM die Spendierhosen anhatte und uns neue Mikros gekauft hat. Und freuen uns sehr auf das heutige Thema und auf das heutige Gespräch. Nachher gibt es auch noch einen Überraschungsgast. Aber zuerst, Mensch, Sarah, du warst im Urlaub. Du siehst super gebräunt aus. Ich sehe, dass du nicht ständig Lichtschutzfaktor 50 getragen hast, wie ich es dir eigentlich aufgetragen habe. Aber das ist okay. Was ist denn so passiert?
Das sehen wir dann ja erst in 20 Jahren an meiner Haut. Die Ergebnisse jetzt noch so kurzfristig sieht sie immer gut aus. Ja, Urlaub, Ostern, keine Eiersuche dort, wo ich war, aber auch nicht schlimm, gab viel anderes Schönes.
Was ist denn noch so passiert? Ach so, der DFB spielt jetzt in Stachel- und Herzfarben, hast du gesehen? Das neue.
Hab ich gesehen.
Hat
mein Mann mir direkt gezeigt, aber ich war eigentlich nicht so sehr davon überzeugt. Aber mir ist aufgefallen, dass es sehr viel in Stachel- und Herzfarben gibt. Das ist ja erstaunlich. Alle wollen so sein wie wir.
Genau, und klauen uns die Merch-Ideen.
Mhm. Ja, aber gut, wir können ja einfach uns so ein Trikot anziehen und behaupten, ja genau, vielleicht sollten wir uns so ein Trikot holen. Naja, da denken wir nochmal drüber nach.
Das letzte Adidas-Trikot.
Es ist nicht nur, aber nicht mit der Nummer 44, ne?
Richtig.
Das auch ist das.
Genau.
Jetzt aber sind wir schon bei stacheligen Themen.
Wollen wir dann mal direkt übergehen zum Stachel?
Unbedingt.
Der Stachel der Woche. Sarah, eine Sache habe ich ja vergessen zu erwähnen vorhin, als ich unsere neuen Mikros vorgestellt habe oder wir in unsere neuen Mikros gesprochen haben, die erste Folge. Wir haben ja auch so ein tolles neues Mischpult. Und da gibt es auch so Spielereien. Das ist echt verführerisch. Drück mal drauf. Hä? Das ist wirklich gefährlich. Ich fühle mich wie Stefan Raab bei TV Total, weißt du, mit diesen Knöpfen.
Apropos Stefan Raab, der kommt ja auch zurück. Hast du auch ein bisschen Angst, dass er den Thomas Gottschalk macht?
Dass es cringe wird, wenn er zurückkommt? Weiß ich nicht, vielleicht schon. Also ich glaube, er hat schon ein bisschen mehr Self-Awareness, also wie heißt das, so ein bisschen mehr Selbsteinschätzungsvermögen als Tommy.
Ja, also ich hatte ja 10 Jahre keinen Kontakt mit ihm.
Ich auch nicht und ich hatte auch vorher kaum Kontakt. Ich bin ja nicht in Deutschland groß geworden, ich bin ja erst, obwohl als ich nach Deutschland kam, Anfang der 2000er, da war er sozusagen auf dem Zenit.
Da war ja nicht mehr die Sendung mit der Maus. Hier kommt die Maus.
Sendung mit der Maus?
Ja.
Stefan Raab?
Ja, man merkt echt, du bist nicht in Deutschland
sozialisiert. Maschendrahtzaun kenne ich. Mm. Maschendrahtzaun in the morning. Mhm. Ja. Doch, nein, ich bin, Maschendrahtzaun kenne ich. Genau. Aber, Sendung mit der Maus habe ich nicht mehr mitbekommen. Also ich weiß, dass er, ich habe ihn aber auch nicht so viel mitbekommen, weil wir hatten nie wirklich so deutsches Fernsehen bei uns.
Er hatte nie so wirklich den engen Kontakt, der Stefan.
Aber ich weiß natürlich, wer er ist und wer er war und wie unglaublich erfolgreich er war. Und ja, macht er den Tommy Gottschalk? Kann sein. Aber, und da bin ich wieder nochmal, ich glaube, dem wäre es eher bewusst, wenn es cringe ist, als dem Tommy.
Ich hoffe wirklich, ja. Naja, also wir werden es sehen, wir sind gespannt. 14. September, war das so?
Keine Ahnung.
Ja, irgendwie so. Ich bin
ist es nicht
sehr gespannt.
Ein Boxkampf? Den
ja, ich habe um 3:09, also ab 3 Uhr wurden die Tickets verkauft. Um 3:09 habe ich mal so interessehalber reingeguckt, war ausverkauft.
Wie stehst du denn zu Stefan Raab? Haben wir noch nie drüber gesprochen. Bist du ein Fan? Das ist ja eigentlich so deine Jugend auch dann gewesen.
Nee, also irgendwie so weiße Entertainment-Männer haben mich noch nie so richtig gecatcht. Das war mein Unterbewusstsein, das konnte Strange. Ich nicht so sagen. Ja, aber ich muss schon sagen, ich denke, das darf ich hier so sagen, mein Mann ist unglaublicher Stefan Raab-Fan, auch schon immer gewesen, auch schon als Jugendlicher und so. Und der freut sich einfach total. Und deswegen kriege ich halt auch irgendwie viel so von diesem Hype mit. Und ja, ich bin skeptisch, aber auch nicht nur, weil so ein bisschen denke ich auch, vielleicht braucht Deutschland jetzt auch so ein Stefan Raab, so ein bisschen Leichtigkeit. So.
Es klang gerade so, als du den Satz angefangen hast, vielleicht braucht der Stefan das irgendwie so ein bisschen Bestätigung, ein bisschen mehr Geld, vielleicht ist es knapp.
Apropos mehr Geld, ne? Also ist ja auch unser Thema heute, aber das habe ich nämlich auch gedacht. Der hat ja 10 Jahre lang nichts verdient. Ich meine, der hat ja jetzt sich auch nicht wahrscheinlich einen netten Nebenjob gesucht und hat jetzt in irgendeiner Versicherungsfirma gearbeitet oder so.
Nee, aber ich meine, wenn du schon so ein Vermögen hast, das hast du ja nicht auf dem Sparkonto, sondern das lässt du ja für dich arbeiten.
Okay, ja, da sind wir auch schon gleich fast beim Thema, aber wir wollten ja erst, mein Gott, wir sind total durcheinander, Leute, die uns hören, die denken, jetzt kommt mal zum Punkt. Ey, was ist denn jetzt der Stachel?
Was ist denn jetzt hier los? Die reden ja über Gott und die Welt. Was ist denn nun der Stachel, Sarah?
Gib den neue Mikros und die drehen völlig durch.
Und reden hier über irgendwelche, nee. Das kannst du keinem erzählen hier. Entschuldigung, Leute, das ist einfach, der Julian kriegt schon echt die Krätze, wenn er sieht, wie meine Hand so rüber wandert.
Julian ist ja der Mann hinter den Mikros, also der immer von uns und geghostet wird und den wir eigentlich verheimlichen. Das ist ja der eigentliche Held hinter diesem Podcast. Und Julian sitzt eigentlich am Mikro und
er ist auch der
greift
Herr, der,
ihm rein.
Er ist der Herr der Knöpfe und ich grätsche ihm jetzt da so rein und mach sowas Quatschmäßiges. Ach, das hat mir gegeben gerade eben schon. Okay,
so,
Leute,
jetzt rein.
Okay, back to Shakespeare.
Stachel. Also.
Du hast einen Stachel.
Stachel, jetzt wird's ein bisschen ernst. Tut mir leid, jetzt bin ich hier
jetzt seid ihr alle gut gelaunt, jetzt wird die Stimmung mal runtergeholt.
So, und jetzt haben wir miteinander gelacht und wir sind uns nah und jetzt kommen wir mit richtig ernsten Sachen. Also, das geht auch übrigens nur so mit Leichtigkeit. Zwischendurch mal lachen und dann kommt was Ernstes.
Comic
und
Relief.
So. Ja. Exakt. Du hast immer Worte dafür, für Dinge, die ich beschreibe, das ist wunderbar. So viele Sachbücher kann ich gar nicht lesen, um so schlau zu werden wie du. Naja. Wenn ich irgendwo über Rassismus spreche, dann spreche ich einer gewissen Rolle. Wo mich das am allermeisten trifft, ist bei meinen Kindern. Ich möchte aber jetzt nicht ins Detail gehen, was Kinder in Kindergärten und Grundschulen an Rassismus erleben, beziehungsweise wie auch Rassismus in Form von Bildung auftritt, also in Gedichten oder in Liedern oder in Schulbüchern und so weiter. Ja, da gibt es jetzt eine ganz lange Reihe drüber und so. Und wir haben ja auch mit Karim Feraidoni auch über Schule und Rassismus gesprochen und so weiter. Da gibt es viel und da merke ich, wenn das dann auftaucht im Alltag oder in Bildungseinrichtungen meiner Kinder, dann bin ich eben ja nicht mehr die Bildungsreferentin, sondern dann bin ich die Mutter, ich bin emotional befangen, betroffen und ich muss strategisch gut überlegen, wie reagiere ich. Und dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, ich als Frau of Color, bin ich die richtige Person, die da reagiert. Und da sind Sachen passiert, wo ich mich dann dazu entschieden habe, zu schweigen. Und da wollte ich einfach das einfach nochmal hier auch sagen, weil das ist echt was mich sehr, sehr trifft und bewegt und wo ich mir wünschen würde, dass die Menschen, die nicht direkt betroffen sind oder benachteiligt sind durch Rassismus, dass sie, ich will euch einfach ermutigen, liebe Leute, dass ihr den Mund aufmacht. In Schule, in Elternabend, auch in der Kita, wenn ihr irgendwo, also so kirchlich engagierte Menschen in unserem Podcast hören, die sind ja meistens dann auch noch in den Bildungseinrichtungen ihrer Kinder auch noch engagiert. Da kann man wieder die Folge mit Aladin Emma Falani über Protestantismus hören. Wir sind ja einfach super engagiert alle. Naja, jedenfalls die ihr engagiert seid oder die ihr auch nicht engagiert seid, die ihr irgendwo Möglichkeiten habt, den Mund aufzumachen, wenn euch was auffällt, dann möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr das tut, dass ihr aber auch gut überlegt, wie ihr Dinge anspricht, nicht ad hoc, sondern wirklich strategisch überlegt, wie sprecht ihr Dinge an, aber bitte sprecht es an, weil es ist so notwendig und es gibt in unseren Bildungseinrichtungen einfach so viel rassistische Stereotypisierungen, Rassismus, der nicht angesprochen ist, gut, in Anführungsstrichen, gut gemeinter Rassismus und so weiter. Und ja, da möchte ich einfach, dass das hängen bleibt, sagt was, schweigt nicht, verbündet euch untereinander, sucht Leute, mit denen ihr Dinge anspricht, guckt, wie ihr das strategisch gut anspricht und vor allem auch beschämt und beschuldigt nicht Lehrpersonal, weil das ist ein strukturelles Problem und schaut auch, wie ihr mit denen zusammen oder ErzieherInnen mit denen zusammen gemeinsam für eine rassismusfreiere Welt, vor allem für Kinder und Jugendliche, euch einsetzt. Dankeschön.
Danke für diesen Stachel. Dann kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Thema heute. Wir haben das in der letzten Zweierfolge, glaube ich, schon angeteasert, dass wir darüber sprechen wollten. Über die Gender Gaps wollen wir sprechen.
Gap, haben wir gesagt, nennen wir das, ne?
Was?
Nein, wir nennen das nicht so. Aber es gibt ja mehr, genau, Gender Pay Gaps. Es ist Plural, es gibt.
Wir sprechen über Gender Gaps.
Ja.
Also es gibt ja unterschiedliche. Wir werden auch auf unterschiedliche eingehen. Aber sie haben alle mit Gender zu tun und sie weisen alle ein Gap auf. Das nimmt echt langsam überhand, Sarah. Der Julian wird das irgendwann unterbinden, dass wir hier an seinem Mischpult rumdrücken. Okay, so, Gender Gaps. Alle kennen den Gender Pay Gap, haben wir schon alle gehört. Der besagt, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Insgesamt und auch für die gleiche oder ähnliche Arbeit. Es gibt ja jedes Jahr den Equal Pay Day. Wie war das nochmal? Da wird immer geguckt, da wird gerechnet, wie viele Tage Frauen quasi umsonst
statistisch gesehen also umsonst gearbeitet haben. Mhm. Der Gender Pay Gap, der liegt in Deutschland offiziell gerade bei 18,3%. Und wir wollen euch in dieser Folge so ein bisschen aufschlüsseln, was heißt das überhaupt? Und wenn wir über reale Lebenswirklichkeiten sprechen, sind das denn wirklich 18,3%?
Mhm.
Und ist das jetzt viel, ist das wenig, so im Vergleich? Genau, und dieser Equal Pay Day, der war letztes Jahr, das war witzig, ne? Letztes Jahr war der am 7. März und am 8. März ist ja Internationaler Frauentag, feministischer Kampftag, ne? Und
dieses Jahr war der Equal Pay Day am 6. März. Also
alles so,
gewonnen.
Ja. Immer so ungefähr um diesen Dreh, ne? Und genau, ja, also Frauen haben statistisch gesehen umsonst gearbeitet bis zu diesem Tag und verdienen dann eben erst ab dem diesem Jahr, ab dem 7. März.
Mhm. Ja, und woran das liegt, das hat viele Faktoren. Ein großer Aspekt ist natürlich die Arbeit in Teilzeit. Während fast jede zweite Frau in Teilzeit arbeitet, ist nur jeder zehnte Mann Teilzeit beschäftigt. Warum arbeiten Leute in Teilzeit? Das hängt sehr viel mit Care-Arbeit, also mit Betreuungsaufgaben zusammen. Auf den Gender Care Gap kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Aber in der Regel, und wie gesagt, wir reden jetzt hier immer so von in der Regel. Also das betrifft natürlich nicht alle und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Konstellationen. Aber in der Regel ist es so, dass dass Frauen einen größeren Anteil an Aufgaben in der Familie, Erziehung, Haushalt und Pflege von Angehörigen zum Beispiel übernehmen. Und
wusstest du, dass es gibt ja einen EU-Vergleich, ja? Und wir mit unseren 18,3%, wir sind unter den Flop 5 sozusagen, also die schlechtesten 5, ja? Na, schlechter als wir sind noch Estland und Lettland und so. Also, aber wir geben uns sozusagen die Klinke in die Hand mit Schweiz und Österreich, finde ich auch interessant, das deutschsprachige Länder.
Mhm.
Gibt es irgendwie Zusammenhang? Keine Ahnung. Und das ist auch schon seit 15 Jahren so. Also wir sind nicht schlechter und nicht besser geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gute oder schlechte Nachrichten sind. Also die EU-Kommission, die erhebt diese Zahlen auch erst seit 15 Jahren. Und auf Platz 1, weißt du, welches Land auf Platz 1 liegt?
Mhm.
Luxemburg. Bei, in Luxemburg ist die, die Quote nur bei, also das Gender Pay Gap liegt nur bei 0,7%. Und ach, die haben eine Teilzeitquote, deswegen kam ich jetzt gerade darauf, weil du von Teilzeit sprachst, die haben eine Teilzeitquote von 30%. Also nur 30% sind in Teilzeit, was ja überwiegend Frauen sind. Und hier liegt sie bei 50% übrigens in Deutschland.
Und es gibt natürlich im Übrigen auch noch einen Unterschied, großen Unterschied zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Also der Unterschied ist ungefähr dreimal so groß in Westdeutschland im Vergleich zu Ostdeutschland.
Ja klar.
Weil
ja.
es natürlich historisch gesehen auch viel, also historisch gesehen gesellschaftlich viel akzeptierter ist, dass Frauen arbeiten gehen und auch Vollzeit arbeiten und so weiter und so fort. Da ist ja auch das mit der Kinderbetreuung ganz, ganz, das ist viel flächendeckender abgesichert als im Vergleich jetzt zu westdeutschen Bundesländern.
Dieser Gender Pay Gap übrigens, der wird ja in 47 Branchen in Deutschland erhoben, also die sind so unterteilt. Und in 45 von den 47 Branchen werden Frauen schlechter bezahlt als Männer. Weißt du, in welchen Branchen das nicht so ist? Ich stelle immer so komisch,
weißt du das? Ja, klar, das weiß ich total, das lese ich jeden Morgen.
Erzähl's mir.
So, meine Kleine, weißt du, wie das ist? Im Postdienst und im Güter- und Personenverkehr.
Ach.
Wenn ich dich das frage, dann will ich ja nur, dass unsere HörerInnen so ein bisschen mal mitdenken und vielleicht.
Genau, das ist ein Mitmach-Podcast, Leute. Ihr dürft auch mitraten.
Wir können eigentlich mal so ein Quiz machen, ne?
Wir haben ja die Knöpfe. Wir haben ja, oh Gott.
Nein.
Wir halten jetzt genug Knöpfe jetzt.
Genau. Aber was heißt denn dieses Gender Pay Gap direkt? Weißt du, weil es ist ja natürlich nicht so, dass Menschen, die im selben Job arbeiten, bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Erfahrung, bei gleichem Umfang und so weiter, dass die so unterschiedlich bezahlt werden. Also da gibt es dann Leute, die sagen, naja, da liegt es ja jetzt nicht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Chirurg und eine Chirurgin, ja, gleiche Ausbildung, gleiche Berufserfahrung und so weiter am OP-Tisch stehen, dann wird doch nicht ernsthaft die Frau 18,3% weniger bezahlt als der Mann. Das stimmt. Da liegt das Gender Pay Gap, der liegt dann nämlich nur bei 6%. Jetzt kann man sagen, ach, 6% ist ja gar nicht so viel, ne? Aber
im Vergleich zu 18.
Mhm. Aber sind ja immer noch 6%, ne?
Ja.
Also, und das finde ich so interessant. Alex Zykunov in dem Buch Unlearn Patriarchy 2, wo ich auch mitgeschrieben habe, wo wir halt in der letzten Folge drüber geredet haben. Ich habe es ja jetzt ganz gelesen, es sind so fantastische Essays drin. Ne? Also ehrlich, kann ich euch allen nur empfehlen. Und sie hat eben über das Gender Pay Gap geschrieben und hat das halt so aufgedröselt, ne? Mhm. Und dann schreibt sie, wenn das wir mir jetzt sagen, ne, dass okay, es sind ja in Anführungsstrichen nur 6%, dann ist das Durchschnittsvollgehalt von Menschen in Deutschland, ja, rechnen wir das mal in Zahlen, sorry Leute, sind jetzt ein bisschen viel Zahlen, aber holt euch das Buch und lest es nach oder noch besser das Buch von Alexandra Zykunov, was wollt ihr denn noch alles? In diesem Buch hat sie nämlich Zahlen, Fakten und Absurditäten wirklich so krass recherchiert, das ist einfach mindblowing. Also holt euch dieses Buch oder dieses Buch, wir verlinken sie beide auch in den Shownotes. Da steht es nochmal drin, wenn ihr jetzt mit dem Hören gar nicht so nachkommt. So, zurück zu den 6%. Wenn es 6% sind, ja, bei einem Durchschnittsvollzeitgehalt von 4.100 Euro monatlich in Deutschland, ja, brutto, dann sind das monatlich 246 Euro weniger, die eine Frau verdient, wenn wir nur von 6% sprechen, ja. Also 6% sind dann schon mal fast 250 Euro monatlich und circa 3.000 pro Jahr und im Laufe eines Lebens 120.000 Euro.
Genau, dann sind wir nämlich, kommen wir vom Gender Pay Gap zum Gender Pension Gap.
Ja, und pass auf, wenn wir aber jetzt die 18,3% nehmen, also den Gesamtdurchschnitt, das ist ja der Gesamtdurchschnitt, den wir gleich noch aufdröseln, woran es eigentlich liegt, dann wären wir bei einem 4.100 Euro Bruttogehalt, bei monatlich 738 Euro weniger, im Jahr 9.000 Euro weniger, aufs Leben, also 40 Jahre Berufsleben, 360.000 Euro weniger für Frauen. Und dann kommt ja eben noch die Teilzeit hinzu, die Care-Arbeit, die Frauen leisten. Und da kommt dann eben bei raus, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Chirurg, Chirurgin bleiben, nur 23% aller ChirurgInnen in Deutschland sind überhaupt weiblich. Und das hat ja eben auch diese besagten Gründe, ja. Also schon bei der Berufswahl, bei den Verhandlungen um Gehalt setzen Frauen ja tiefer an, weil sie unbewusst schon denken, na ja, ich gehe ja vielleicht auch in Elternzeit und vielleicht bin ich ja auch gar nicht so viel wert und so, weil ich ja auch, ne, ich habe Kinder und vielleicht werde ich krank und so weiter. Das heißt, in dem Denken von Frauen ist schon drin, na ja, so viel habe ich auch nicht verdient, in Anführungsstrichen. Und sie suchen sich ja Berufe aus, die familienkompatibel sind. Und ChirurgInnen zum Beispiel passt da jetzt nicht so rein. Da nehme ich dann lieber die Grundschullehrerin, die Erzieherin, die Pflegekraft oder die Bildungsreferentin.
Aber das ist ganz interessant, was du sagst zu den Lohnerwartungen. Weil da gibt es wirklich repräsentative Befragungen zu, dass Frauen langfristig für sich selbst wesentlich geringere Lohnzuwächse erwarten als Männer. Also, und zwar insbesondere junge Akademikerinnen. Sie neigen dazu, ihre künftigen Löhne zu unterschätzen. Das haben Studien ergeben. Und das fand ich auch nochmal besonders, also wir haben ja schon über den Gender Pay Gap gesprochen, wir haben über den Gender Time Gap gesprochen, also Frauen gehen im Schnitt weniger Stunden bezahlter Arbeit nach, arbeiten häufiger in Teilzeit. Wir haben auch kurz angesprochen den Gender Pension Gap, also was das sozusagen dann auch später bedeutet, wenn man über die Jahre weniger verdient. Aber in den Studien, die gemacht wurden, dieser Gender Care Gap, ne, also diese ungleich verteilte Sorgearbeit oder Betreuungsaufgaben, besonders die Betreuung von Kindern, trägt dazu bei, dass die Stundenlöhne von Frauen ab ihrem 30. Lebensjahr in etwa nicht weiter steigen, während Männer hingegen bis zu ihrem 50. Lebensjahr ein deutliches Gehaltsplus verzeichnen in der Regel. Also Väter verdienen in der Regel mehr als Mütter. Und zwar ist das enorm viel mehr. Und der Gender Pay Gap entsteht also vor allem mit der Geburt von Kindern. Mhm. Weil es ist ja auch in der Regel die Geburt von Kindern, die Menschen und vor allem Frauen dazu bringt, in Teilzeit zu wechseln, wenn sie vielleicht vorher eine Vollzeitstelle hatten.
Ja, dazu schreibt, darf ich einmal zitieren, von Alex Jukunov. Bist du eine Frau Mitte 30, lebst in Westdeutschland und hast Kinder, wirst du bis zur Rente durchschnittlich etwa 580.000 Euro brutto verdient haben. Bei deinem männlichen Pendant, einem Mitte 30-jährigen Vater, also da ist das mit den Kindern jetzt schon berücksichtigt, werden es im Schnitt 1,5 Millionen Euro sein. Hm. Also, ne, das ist ja nicht nur die Hälfte, das ist ja nicht nur ein Drittel, es ist ungefähr ein Drittel, was Väter mehr verdienen als Mütter. Mhm. Also nicht nur Mann, Frau, sondern auch Vater, Mutter. Es hat natürlich die Care-Arbeit, die Teilzeit und so weiter, all das, was wir gerade gesagt haben. Aber wie krass ist das bitte? Mhm. Und Alex, die hat dann noch in ihrem Essay, dröselt sie das noch mehr auf. Da kommt ja noch ganz viel hinzu. Ne? Hast du schon mal vom Gender-Boni-Gap gehört? Also kann man sich ja jetzt auch denken, ne, dass irgendwie so Bonis und was weiß ich, darüber davon habe ich ja keine Ahnung, irgendwelche Pauschalen, die du dann irgendwie bekommst, Belohnungssysteme, bla bla bla, was es da so in der Wirtschaft vor allem ja auch gibt oder auch in
und
anderen Berufen.
Und die ja in der Regel verhandelt werden, ne? Das ist richtig. Ja in der Regel Verhandlungssache. Und wenn wir vorhin über die Lohnerwartung sprechen, es gibt ja auch, Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingrätsche, aber den sogenannten Gender Network Gap, ne? Also und die Unterschiede in beruflichen Netzwerken zwischen Frauen und Männern. Also Frauen haben häufig weniger Zugang, auch aufgrund von Stereotypen und weniger Zugang zu beruflichen Netzwerken. Mhm. Und gleichzeitig schätzen sie sich selbst als nicht weniger qualifiziert, aber dass sie weniger Gehalt verdienen. Also nicht verdienen im Sinne von verdienen, sondern dass ihnen auch weniger Gehalt zusteht. Und also dieses Tiefstapeln einerseits und andererseits dieses Fehlen von Zugang zu bestimmten Netzwerken und überhaupt zum Verhandlungstisch führt dann dazu, dass sie einfach weniger abbekommen von diesen Bonis.
Bin ich gleich wieder bei Klassismus, weil ich so denke, auch da, ne? Ich habe mich ja letztens erst, habe ich so richtig, was heißt letztens, vor ein paar Jahren, so diese Lions Club-Leute und so, ne? Und Rotary Club und so. Ne?
Ein ganz anderes Selbstbewusstsein an, was einem zusteht.
Ja, und was sind das auch so für Netzwerke, die du da hast? Ja, also auch über deine berufliche Bubble hinweg, wie man sich dann vernetzt, wie dann sich Ärzte mit Juristen, muss man fast auch nicht gendern, ne? Vernetzen und so, also wie krasse Netzwerke sich die Upper Class auch selber aufbaut und gönnt.
Richtig, genau. Also das, die bestärken sich ja in diesen Netzwerken dann auch gegenseitig. Und wenn du da keinen Zugang zu hast, dann fehlt dir das auch. Mhm, also dieses gegenseitige Bestärken von, du bist es wert, so, ne?
Na, und die investieren ja auch gemeinsam in Dinge. Ich habe jetzt zu wenig Erfahrung und Wissen darüber, ob das jetzt auch nur so ein bisschen
also
Saviorism
Gender
ist.
Also Gender aber dieses, Pay Gap, Gender
Boni Gap.
Gender Network,
Boni Gap, ja. Boni Gap wollte ich noch kurz sagen, dass also das bekommen ja vor allem auch Menschen, von denen wir gerade geredet haben, in höheren Positionen, die mehr verdienen, und das sind nun mal vor allem Männer. Ja, und Väter haben ja auch mehr Zeit dafür als Frauen, weil die haben eine, also gerade Familien, das ist ja auch nochmal interessant, ne? Männer verdienen in den 30er Jahren, machen sie mehr Sprünge, wenn sie Kinder kriegen, als wenn sie keine Kinder kriegen, weil die haben dann meistens ja noch eine Frau zu den Kindern zu Hause, die ihnen auch noch mehr den Rücken frei hält. Mhm. Also das kommt ja auch nochmal dazu, das finde ich auch nochmal krass. Migration Wage Gap, spricht man das so aus?
Mhm.
Ja, ich habe einfach mal Angst, dass ich Dinge Englisch falsch ausspreche, aber es ist gut, wenn Thea das bekräftigt, müssen wir das nicht rausschneiden. Also, wir reden ja auch.
Migration vagé. Spricht man es eigentlich aus?
Watch, wage, watch. Nein. Also, wir reden ja im Prinzip auch, reden wir jetzt erstmal nur von weißen Frauen gegenüber weißen Männern, ja? Frauen mit Migrationsgeschichte oder POC-Frauen, die verdienen nämlich nochmal, schreibt Alexandra auch in ihrem Essay, 17,6% weniger als weiße Frauen mit deutsch klingendem Vornamen. Da gibt's ja auch an der Uni Graz, gab's diese Studie, wo sie Bewerbungen rausgeschickt haben von Meriem Öztürk oder so, ne? Also, und wenn sie Miriam Schmidt heißt, kriegt hat sie bessere Chancen.
Mehr Einladungen zum Bewerbungsgespräch.
Genau, als Meriem Öztürk. Und wenn Meriem Öztürk dann auch noch ein Kopftuch trägt, noch mal weniger, ja? Also so. Mit deutsch klingendem Namen, weiße Frauen mit deutsch klingendem Namen, die assoziieren wir damit, beziehungsweise die sind vor allem damit gedacht, ja? Aber trotz gleicher Qualifikation, trotz gleicher Berufserfahrung, trotz gleicher Position verdienen Frauen of Color mit Migrationsgeschichte Frauen noch mal 17,6% on top weniger, ja? Und das ist das ist jetzt nicht damit zu erklären, dass es außereuropäische Abschlüsse sind oder so, sondern das ist nicht mal mit drin, weil dann wären es noch mal mehr, ja. Und das Interessante ist, dass genau das in Deutschland total wenig erforscht ist. Ja? Also darüber sprechen wir
kaum
erst gar
Zahlen
nicht.
Gar nicht zu, ne?
Obwohl das ja jede dritte Frau in Deutschland betrifft. Also wir können ja eigentlich gar nicht nur von dem Vergleich von weißen Frauen und weißen Männern ausgehen. Wir müssen es eigentlich mit hineinnehmen, weil wir haben eine Migrationsrate von 26%. Ja, das heißt, fast jede dritte Frau in Deutschland betrifft das. Das ist nicht irgendwie so eine kleine Randnotiz. Das ist nicht irgendwie nur so ein, ach ja, das betrifft, ist so ein Nischenthema oder so. Und trotzdem wird das nicht bedacht. Aber es gibt Schätzungen, denn wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ja, also in den USA gibt es zum Beispiel eine Wissenslage darüber, statistische Erhebungen darüber, statistische Erhebungslage darüber in den USA. Und wenn man die mit in Deutschland vergleicht, wären das in Deutschland 30% weniger als bei weißen Männern. Mhm. Ja, also POC-Frau gegenüber weißem Mann 30% nochmal. Das finde ich auch nochmal ein krasser Unterschied. Mhm. So. Mhm. Und erschreckend finde ich es einfach, dass wir darüber keine.
Und darüber gibt es kaum Daten.
Ja.
Also es werden ja viele Studien durchgeführt zu den Gender Gaps und zu Gender Ungerechtigkeit, aber dieser Aspekt wird immer außen vor gelassen. Das erinnert mich auch nochmal daran, dass ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass es in der Wissenschaft gar nicht mal so sehr darum geht, wer die Antworten auf die Fragen hat, sondern welche Fragen gestellt werden.
Mhm.
Kluge Leute können in der Regel Fragen, die gestellt werden, gut beantworten. Das ist ja auch ihr Job, das dann zu erforschen.
Mhm.
Aber wenn bestimmte Fragen gar nicht gestellt werden, werden sie auch nicht erforscht.
Ja.
Genau. Und deswegen umso wichtiger Representation, Ich wollte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Wir haben ja vorhin schon über diesen Gender Boni Gap gesprochen. Ein ganz eklatanter Gap ist auch noch der Gender Leadership Gap. Mhm. Also Frauen sind in der Unternehmensführung und anderen leitenden Positionen oft unterrepräsentiert. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Also wenn man jetzt in der Wirtschaft guckt, der Frauenanteil in den Vorständen in DAX-Unternehmen betrug im Jahr 2023 23%. Und 2024 werden lediglich 7 der 160 Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX von einer Frau als CEO geführt. Also 7 von 160. Da finde ich auch, also übrigens, das ist in allen möglichen Bereichen so, das ist nicht so in der Wirtschaft so. Also zum Beispiel werden von den 182 Hochschulen in Deutschland nur 52 von Frauen geleitet. Das ist eine Quote von 28,6%. Immerhin im Vergleich zu 1996, da waren es 5,1%, also da ist schon eine enorme Steigerung, aber noch immer nicht mal ein Drittel der Hochschulen, die von Frauen geleitet werden.
Und die sind und wahrscheinlich da, auch alle weiß,
und
die meisten.
Richtig, genau. Aber da finde ich auch noch mal ganz interessant, wir hatten auch über Kirche gesprochen und darüber, dass zwei der EKD-Ratsvorsitzenden, die zurückgetreten sind, dass das beides Frauen waren. Da fand ich, also erstens, wir haben ja darüber gesprochen, ob diese Personen auch zurückgetreten wären, wenn sie Männer gewesen wären. Und einfach da nochmal die Beobachtung auch zu haben, solange weibliche Führungskräfte in der Minderheit sind, unterliegen sie auch erstens besonderer Sichtbarkeit, klar, die fallen mehr auf, weil sie weniger sind, und auch mehr kritischer Beobachtungen. Und wenn man zum Beispiel auch die Gründe für die Rücktritte sich anschaut, ne, weil das wird ja meistens, ist das ja dann ein großes Ding, so, oh, da war schon eine Frau an der Spitze, jetzt tritt sie auch noch zurück. In der Regel, mittlerweile ist es ja so, dass man die Qualifikation nicht mehr in Frage stellen kann. Weil also um auf diese Position zu kommen, sind die Personen qualifiziert, so, das ist unumstritten. Und dann sieht man häufiger, dass die Merkmale, dass die Rücktrittsgründe häufig Merkmale sind, die an die Persönlichkeit geknüpft sind. Also Führungsstil, Kommunikationsstil, persönliche Lebensführung, Fehltritte oder was auch immer. Ja, das war bei Kästmann so, war es bei Kurschus so. Das sieht man häufig in der Politik auch. Und das finde ich echt nochmal spannend, da auch zu sehen. Und dann habe ich einen Begriff gelernt letzte Woche. Den kannte ich noch nicht. Du kennst bestimmt den Glass Ceiling, ne? Die gläserne Decke. Mhm. Kennst du auch den Glass Cliff? Die gläserne Klippe?
Boah, ich hab schon mal irgendwo gehört, aber ich krieg's nicht zusammen.
Nein, du hättest eigentlich sagen sollen, nein,
oh,
erzähl doch mal.
Nee, habe ich noch nie.
Also ich habe tatsächlich diesen Begriff wirklich erst vor kurzem, ist er mir über den Weg gelaufen. Und zwar, die gläserne Klippe bezieht sich auf eine Situation, in der Frauen in Zeiten der Krise oder des Drucks oder während einer Rezession in der die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns größer ist, in höhere Positionen befördert werden. Und das bezieht sich häufig auf Unternehmen, die in der Krise sind. Es gibt so ein paar prominente Beispiele, zum Beispiel Boeing, Yahoo, Twitter. Also letztes Jahr hat Elon Musk zum Beispiel eine Frau als CEO eingesetzt. Und das sind häufig Unternehmen, die schon quasi halb vor die Wand gefahren sind.
Die Präsidentschaftswahlen in den USA.
Genau. Meistens ist es dann so, also eine Frau muss dann kommen, um es zu richten, ist in der Regel auch häufig zum Scheitern verurteilt. Siehe Yahoo zum Beispiel. Oder und wir haben ja auch darüber gesprochen in der Kirche, warum sind jetzt häufig Frauen, die Führungspositionen, also ne, immer mehr Landeskirchen werden von Bischöfinnen geführt, aber auch EKD-Rat und so weiter und so fort.
Aber da habe ich doch schon in der letzten Folge,
genau,
da war es nicht mehr so interessant,
weil es
nicht
genau
mehr so machtvoll ist.
Richtig, weil diese Positionen weniger attraktiv sind für Männer und das sind die nun auch, also die Kirche ist ja auch eine Institution, die sich in einer Krise befindet. Also dadurch, dass die Institution, dass das Unternehmen, dass in diesem Fall die Kirche oder was auch immer sich in der Krise befindet, sind die Spitzenpositionen weniger interessant für Männer. Die sagen dann eher, nee, lieber nicht. Und für viele Frauen ist es dann sozusagen die einzige Gelegenheit überhaupt, in diese Position zu kommen. Also, ne, wenn es gut laufen würde in dem Unternehmen, da wäre dann der Glass Ceiling da. Dann glauben sie, und da haben wir das wieder mit der Selbsteinschätzung, da haben sie das Gefühl, dass sie gar nicht in der Lage wären, die Führung zu übernehmen. Und hier, wenn es dann quasi schon zu spät ist, vor die Wand gefahren, was auch immer, Krise, da wird denen das quasi auf dem Tablett gereicht und die nehmen dann dankend an und sagen, okay, das ist jetzt meine Chance.
Und das nenne ich jetzt die gläserne...
Die gläserne Klippe, die gläserne also the glass Klippe. Cliff.
Weil ich da runtergeschubst werde dahin zu, oder
richtig,
was?
Genau, ab da geht's quasi bergab. Also du bist zum, du bist dann als Frau quasi...
Die Lawine
zum Scheitern. Nee, du fällst selber runter. Du verursachst keine Lawine.
Also, okay.
Sondern du mit fällst selber runter, genau.
Mit das diesen Bildern finde ich auch, also bis ich irgendwann mal die Metaphorik der gläsernen Decke verstanden habe, hat es auch ein bisschen gedauert.
Und es gibt ja auch den gläsernen Aufzug. Ne? Es gibt bestimmte
Im Gasometer in Oberhausen zum Beispiel. Wunderschön, kann ich jedem nur empfehlen.
Nein, also wenn wir darüber sprechen, dass es in vielen Berufsgruppen diese gläserne Decke gibt, also bis dahin können Frauen aufsteigen und darüber hinaus nicht, gibt es in anderen Berufen den gläsernen Aufzug, gerade in sozialen Berufen zum Beispiel.
Ja, Kita-Leitungen sind oft Männer.
Kita-Leitungen.
Erzieherinnen nicht.
Genau, also der Großteil der Belegschaft ist zum Beispiel weiblich und der eine Mann, der dann noch da ist, ist dann in der Regel auch derjenige, der die irgendwann Leitungsposition übernimmt. Also
und der hat im Gasometer in Oberhausen den Gläsern Aufzug genommen.
Richtig.
Und kann dann singen, stehst du auf dem Gasometer im Sturmes brausen und alles, was du siehst, ist Oberhausen.
Ich kenne nur diesen einen Teil und zwar auch nur durch Sarah.
Die Misfits, Leute. Das hören wir ja immer, wenn wir in Oberhausen reinfahren mit unserer Familie im Auto und das ist ein Muss. Ja? Also wirklich, das ist, anders kann man in diese Stadt nicht reinfahren. So, wir schweifen ab. Wusstest du, wie diese Frauen in Leitungspositionen, die du gerade beschrieben hast, wie die aussehen? Die sind ja nicht nur weiß, die sind ja auch normschlank. Ist dir das mal aufgefallen?
Nein, das ist mir nie aufgefallen. Aber
in Leitung, Menschen in Leitungspositionen sind normschlank, vor allem wenn sie Frauen sind. Auf Männer trifft das nicht zu. Die sind dann vermeintlich übergewichtig auch. Da spielt auch der Körper nicht so sehr eine große Rolle wie bei Frauen. Also auch, ne, wenn man sich jetzt mit Lookism und mit Fettfeindlichkeit und so beschäftigt, das ist schon richtig krass so. Also, dass es auch da ein Weight-Wage-Gap gibt. Mhm. Ja? Und das
hast du übrigens auch richtig ausgesprochen.
Danke. Es gibt auch noch ein Class Pay Gap, da haben wir auch in unserer Folge über Klassismus ja auch nochmal drüber gesprochen. Also es ist ja bekannt, dass Menschen, die in akademischen Haushalten aufwachsen, auch bessere akademische Laufbahnen oder höhere akademische Laufbahnen auch durchlaufen selbst. Und da kommt das auch mit den Netzwerken, mit einem Habitus und will ich jetzt gar nicht alles aufrollen. Aber interessant ist auch nochmal, dass da das Gefälle zwischen Männern und Frauen auch noch mal größer ist. Ja, also eine Tochter von unstudierten Eltern verdient sogar 10.804 Euro weniger als ihre gleichqualifizierten männlichen Kollegen mit studierten Eltern. Also das schreibt Alex Sykunov auch noch mal in diesem Essay in Unlearn Patriarchy 2. Und das ist auch noch mal, finde ich, total krass, dass auch dazu gibt es in Deutschland keine Zahlen. Das sind Zahlen aus Großbritannien, aber die Unternehmensberaterin und Klassismusexpertin Natalia Nepomniachtcha, die hat sich halt viel damit beschäftigt, über den Vergleich auch zwischen Großbritannien und Deutschland. Und man kann das schon miteinander vergleichen, aber es ist eben auch interessant, dass die Briten solche Zahlen erhoben haben und wir in Deutschland nicht. Das ist auch nochmal interessant. Genau, aber um nochmal kurz mehr auch auf Beruf zurückzukommen und auch über das Verhältnis von Männern und Frauen, die dann miteinander verheiratet sind und auch Kinder kriegen, kommt ja auch nochmal ein Gender Tax Gap zutage. Also es macht sich dann an Sachen fest wie Ehegattensplitting, ne? Also wie wurde das? Da empfehle ich natürlich großartige Buch Das Ende der Ehe von Emilia Roack. Wo das auch nochmal aufgeschlüsselt wird und so und da nochmal klar wird, okay, das Ehegattensplitting, das wurde ja 1958 hier auch etabliert und sollte ja vor allem auch das Konzept, die traditionelle Kleinfamilie, ne, die sollte halt dadurch auch belohnt werden. Und wie belohnt man das? Indem man eben die Person, die besser bezahlt, das ist natürlich alles in den Gesetzen genderneutral, da steht jetzt nicht der Mann bekommt mehr Steuererlass, aber die Person, die mehr bezahlt, aber die ist nun mal der Mann. Und verheiratete Paare bekommen, da werden dafür belohnt, dass sie verheiratet sind. Die werden nochmal mehr belohnt, wenn sie Kinder kriegen und so. Ne? Und interessanterweise, beamte Menschen werden belohnt, dass sie mehr Kinder kriegen. Das finde ich auch nochmal so krass. Ne? Man nennt ja das dritte Kind auch das Beamtenkind. Weißt du warum?
Nee.
Weil dieses Geld,
wisst ihr warum? 3 Sekunden habt ihr Zeit. 1, 2, 3. Das Beamtenkind bekommt, also ne, Menschen, die verbeamtet sind, bekommen einen sehr, sehr hohen Kindergeldzuschlag. Also pro Kind so um die 300 Euro. Ab dem dritten Kind so zwischen 700 und 800 Euro.
Boah.
Das ist schon krass, ein drittes Kind, das lohnt sich richtig, kannst du richtig Asche mitmachen. Ne? Mm. Also, ja, glaube ich nicht. Aber so, sollte kein Grund sein, um Kinder zu kriegen, aber bitte nicht
du,
jetzt.
Aber du was du gerade gesagt hast, das ist total wichtig, weil in den Gesetzestexten ist es nicht, ist es genderneutral formuliert. Mm-hmm, und das ist ja das Perfide daran. Es gibt zahlreiche Studien dazu, alle wissen es, aber es ist so schwer greifbar zu machen, weil es entspricht, also es ist, basiert nicht auf irgendeiner juristischen Wirklichkeit, sondern es entspricht wirklich, also man muss hier von der Lebensrealität der Menschen ausgehen. Ne? Und die ist ja einfach eine ganz andere auch. Mhm.
Und wo wir gerade bei Steuern sind, Anne Dittmann hat dieses hervorragende Buch geschrieben, Solo, Selbst und Ständig, ja, als eben selbstständige Alleinerziehende. Und dieses Buch ist auch voll mit Zahlen und es ist echt also für Menschen, die darüber nachdenken, sich zu trennen oder getrennt sind, alleinerziehend sind, ich kann euch nur raten, lest dieses Buch, denn da sind so lebensnahe Tipps auch drin, kann ich nur empfehlen. Und sie schreibt eben auch darüber, dass Alleinerziehende einen höheren Einkommenssteuersatz haben als Familien, ne? Weil durch das Ehegattensplitting wirst du so bevorteilt, dass du, sie hat da so ein Beispiel drin, ne, dass da eine Familie 35% Einkommensteuer gezahlt hat und dann ist der Mann gestorben und die Frau war alleinerziehend und dann musste sie 42% Einkommensteuer zahlen.
Boah.
Und also, es ist einfach so unfassbar, wo du so denkst, ey, das kann überhaupt alles gar nicht sein. Naja, und als wir eben gerade so die Folge vorbereitet haben, habe ich dann zu dir gesagt, warte mal, wir kriegen doch in der VEM, kriegen wir mehr Kinderkrankentage. Wie viel sind das denn nochmal? Ich gehe mal kurz gucken. Und so ergab es sich, dass wir jetzt eine kurze Einspielung haben und einen
Überraschungsgast
haben. Ja, und bei dem Kinderkrankentage-Gap muss ich ja gerade noch mal schnell in die Kaffeepause gehen und bin da bei uns in die Cafeteria gelaufen, weil ich Timo fragen wollte. Timo ist unser Geschäftsführer und unser Personalleiter. Und Timo, wollte ich noch mal kurz fragen, wie viele Kinderkrankentage bekommen wir eigentlich in der Vereinten Evangelischen Mission pro Jahr? Und darauf hat er mir eine Antwort gegeben und noch viel anderes Interessantes gesagt. Und dann habe ich doch ihn einfach mal spontan in unseren Podcast eingeladen. Timo, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Es ist sehr spontan.
Timo, wie viele Kinderkrankentage bekommen wir denn in der VEM pro Jahr?
Ja, wir haben mal den Beschluss gemacht, dass man sich ohne bürokratischen Aufwand 12 Tage im Jahr, also in Bezug auf die Kinder, krank melden kann. Und das wird auch weiterhin voll bezahlt von uns. Und damit wollten wir im Prinzip die Leute, die sich, und was sind ja meistens auch Frauen, die sich halt eben um die Care-Arbeit kümmern, einfach entlasten und auch das schlechte Gewissen nehmen. Genau.
Das heißt, bei 2 Kindern habe ich 24 Tage, ne? Das ist ja fast 5 Wochen, oder?
Ja, so konkret haben wir das jetzt nicht geregelt.
Aber wo du das gerade sagst, es sind übrigens in Deutschland 70% Mütter, die Kinderkrankentage nehmen und nur 30% Väter. Ich hätte sogar fast noch mehr gedacht. Aber dann hast du ja noch weitere interessante Sachen gesagt. Deswegen habe ich dich ja vor allem eingeladen, weil du um die Zahl 12 jetzt zu droppen, das wäre irgendwie auch, das hätte ich schon noch selber hingekriegt. Aber das war so interessant, weil dann gleich die KollegInnen, die auch drumherum standen, auch alle gleich andocken konnten und dann gleich beim Gender-Renten-Gap waren und so weiter. Und das ist halt ein Thema, das interessiert sehr, sehr viele. Und du hast was sehr Interessantes gesagt in Bezug auch auf unser Tarifgesetz und in Bezug auch auf das BATKF. Das ist ja das kirchliche Tarifgesetz, unter das wir auch fallen. Und da hast du was Komplizierteres zur Krankenversicherung gesagt, was ich total spannend fand, aber nicht hätte so spontan wiedergeben können.
Ja, es waren zwei Themen, über die wir gesprochen haben. Das eine ist aus dem BATKF, also aus unserem Tarifvertrag. Also unser Tarifvertrag ist so aufgebaut, wie auch fast alle Tarifverträge, dass man nach einigen Jahren, also man wird einer Stufe zugeordnet, das kommt darauf an, welche Aufgaben man macht, und dann gibt es Stufensteigerungen, die bekommt man je nach Tarifwerk alle paar Jahre, dass man im Prinzip automatisch eine Gehaltserhöhung bekommt. Und das rechnet sich nach Jahren, also zum Beispiel, dass nach 3 Jahren bekomme ich eine nächste Stufe. Und diese Zeit, die rechnet nicht mit, wenn eine Person in Elternzeit ist. Das heißt, also bin ich halt ein paar Jahre in Elternzeit, vielleicht 3 Jahre, was ja ein Zeitraum ist, den viele machen, dann verliere ich sozusagen diese 3 Jahre und das muss im Prinzip nach, wenn ich zurück bin, eben nachgearbeitet werden, bis ich dann die nächste Gehaltserhöhung bekomme. Und wenn man sich jetzt ins Tarifwerk eben mal reinguckt, dann sind manchmal so zwischen diesen Stufen, sind das ein paar hundert Euro im Monat, auch können das Unterschied sein. Und wenn man das einfach mal gedanklich hochrechnet auf die Lebensarbeitszeit, da kommen da halt zigtausende von Euros im Prinzip an unterschiedlicher Gehaltszahlung am Ende eben zusammen. Und das ist etwas, wo im Prinzip unser Tarifsystem letztendlich, also durch die höhere Anzahl von Frauen, die eben Elternzeit nehmen, eigentlich Frauen benachteiligt, weil sie halt nicht nur das Einkommen während der Elternzeit verlieren, sondern auch die Stufensteigerung oder die Gehaltserhöhungen halt eben dann später einsetzen.
Und dann eben auch, dann habe ich natürlich auch weniger Rente, weil genau. Ich habe ja ein paar Jahre weniger verdient, dadurch, dass mein Gehalt nicht erhöht worden ist.
Ganz genau. Also das hat dann wieder so eine Auswirkung, ne, auf das Gehalt und dann eben auch auf die Rente. Und das betrifft, also statistisch gesehen natürlich, und das ist auch die Erfahrung, die wir ja auch in der VEM durchaus machen, hauptsächlich Frauen.
Okay, und dann wurde es ja noch komplizierter mit der Krankenversicherung.
Ja, genau. Ja, wir sind da ein bisschen drauf gekommen im Gespräch, eben in der Pause, dass es ja noch andere Faktoren gibt, die Frauen eigentlich systematisch benachteiligen in Familiensystemen, und zwar, wenn es um die gesetzliche Krankenversicherung geht. Es ist so, dass man kann ja, wenn man Kinder hat, die Kinder familienversichern. Das heißt, die Krankenversicherung der Kinder ist kostenlos. Das ist sie immer, egal wie, wenn eine Person in der Ehe nur arbeitet, dann ist das eigentlich immer so. Egal wie hoch das Einkommen der Person ist, steigt aber die Ehepartnerin oder der Ehepartner mit ein, dann gibt es eine Einkommensgrenze für die andere Person. Und die ist 5.775 Euro monatlich, also durchschnittlich. Oder wenn die andere Person, die wieder eingestiegen ist, mehr verdient als die Person, worüber die Kinder versichert sind. So. Und wenn das der Fall ist, dann müssen die Krankenkassenbeiträge für die Kinder bezahlt werden. Und das können halt je nachdem, da gibt es dann Listen für, auch ein paar hundert Euro im Monat sein, die man für die Krankenversicherung der Kinder zahlt. So, und aus diesem komplizierten Verhältnis ergibt sich eine Benachteiligung häufig für Frauen, weil, also gehen wir das familiäre Szenario mal durch, der Mann ist Vollverdiener, hat einen Fulltime-Job, auch vielleicht ein ganz gutes Einkommen. Und die Frau überlegt sich nach einiger Zeit in der Erziehungszeit wieder in den Job einzusteigen. Vielleicht hat sie sogar die Möglichkeit, beim früheren Arbeitgeber anzufangen mit einer gut bezahlten Stelle, ich sage jetzt mal 75%. Dann ist auch diese Einkommensgrenze von 5.775 Euro, die jetzt erstmal sehr viel klingt, auch sehr schnell erreicht. Und wenn das halt eben passiert, dann müssen, wie gesagt, die Krankenkassen für die Kinder gezahlt werden, was ja das Familieneinkommen damit wieder reduziert. Und warum, und das kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis, eben Familien auch die bewusste Entscheidung treffen, dass die Frau dann eben weniger arbeitet, um unter dieser Einkommensgrenze zu bleiben. Noch fataler wird es ja eigentlich auch dann, wenn der Mann vielleicht nur ein mittleres oder niedrigeres Einkommen hat. Und dann gelten ja eben nicht die 5.775 Euro, sondern eben die Einkommensgrenze, des, wo die Kinder versichert sind. Und dann können auch sehr schnell halt eben innerfamiliäre Diskussionen entstehen, weil, das wissen wir ja auch statistisch gesehen, können Männer das nicht so gut ertragen, wenn die Frau mehr verdient. Das ist ja leider einfach Tatsache in unserer Gesellschaft. Und wo da eben dann neue Diskussionen auch in so eine Familie reinkommen. Also wer verdient eigentlich mehr? Wie funktioniert das mit der Versicherung? Und wie, also wo ist sozusagen dann das optimale Einkommen auch für die Familie? Und da ist halt eben auch statistisch immer wieder erwiesen, und das erleben wir auch im Alltag, im Gespräch mit unseren KollegInnen, dann häufig wird dann zu Ungunsten der Frau auch entschieden.
Na, und das schließt sich wieder der Kreis, denn solche Diskussionen führen heterosexuelle Paare, Eltern ja auch, nein, nicht nur heterosexuell, auch homosexuelle Paare und Eltern, aber ich bin halt in einer heterosexuellen Ehe und ich führe halt auch Diskussionen darüber. Wenn es um Kinderkrankentage geht, und da schließt sich jetzt der Kreis wieder, und es auch Gehaltsabzüge für die Tage gibt und bei beamteten Menschen zum Beispiel, und da haben wir in der Kirche ja einige, die dann, weil private Krankenversicherungen zahlen diesen Ausgleich nicht, das zahlen nur gesetzliche Versicherungen, dann ist der Teil der Eltern, der mehr verdient, was ja meistens der Mann ist, der hat mehr Verlust, und das sind ja auch solche Diskussionen, wie du jetzt gerade im Ganzen geschildert hast, mit wo und wie werden Kinder versichert und wie viel lohnt sich dann überhaupt zu arbeiten, lohnen in Anführungsstrichen. Diese führst du ja auch im Kleinen, wenn es um Kinderkrankentage geht und um Berufsausfall, also auch finanziellen Ausfall dann. Und das zeigt ja im Ganzen, dass was wird eigentlich mehr gewertet in unserer Gesellschaft? Erwerbsarbeit wird mehr gewertet als Care-Arbeit. Also auch da kommt auch das wieder mit hinein. Und das ist im Prinzip dieselbe Diskussion, mit denen Menschen alleine zu Hause gelassen werden, wo das Private plötzlich politisch wird, weil wir Systeme und Strukturen haben, die unterm Strich letztendlich Frauen benachteiligen.
Genau, und das Perfide an der ganzen Geschichte ist, also aus meiner Sicht, dass wenn man sich die Texte halt eben anschaut und die Regelungen sind die ja erstmal genderneutral, also das betrifft ja Männer und Frauen genau gleich mit der Elternzeit und so weiter, mit der entgangenen Stufensteigerung oder mit den Krankenkassen, aber genau, dadurch, dass in der Gesellschaft halt viel mehr Care-Arbeit von Frauen erledigt wird und ich sag mal die, also jetzt vielleicht ein bisschen Stereotyp, aber die Standard-heterosexuelle Ehe halt eben ja doch so ist, dass der Mann mehr verdient und mehr arbeitet als also mehr beruflich arbeitet als die Frau, ergibt sich das einfach von der Logik her, dass dann am Ende eben die Frauen benachteiligt sind. Und das sind strukturelle Veränderungen, die im Prinzip auch politisch gelöst werden müssen.
Naja, das ist ja nicht nur ein Stereotyp, es ist ja auch statistisch erwiesen, dass es so ist. Also, und es ist ja auch, ich meine, das ist ja auch beim Ehegattensplitting schon so, es ist klar, dass die traditionelle, in Anführungsstrichen, Kleinfamilie so aufrechterhalten will, weil auch das Ehegattensplitting begünstigt die Person, die mehr verdient, und auch das sind meistens Männer. So, Amen. Danke, lieber Timo, dass du so spontan aus der Mittagspause hier ans Mikro gekommen bist.
Und ich gehe jetzt ins Personalkomitee, wo wir genau über solche Themen sprechen.
Wunderbar. Liebe Grüße. Danke dafür.
Ja, vielen Dank an Timo. Dann hast du noch irgendwelche Gaps, die so mit Beruf zu tun haben?
Ja, ich bin noch nicht ganz fertig.
Ach so,
genau.
Tax-Gap hast du gemacht?
Nee, da geht's ja noch weiter, denn Steuern zahlst du ja nicht nur bei Einkommensteuern, sondern auch wenn du dir einen Kredit zum Beispiel holst und so, ne?
Ja, Gender Funding Gap hatte ich auch rausbekommen. Also dass Frauenunternehmen und Projekte in der Regel häufig weniger finanzielle Unterstützung erhalten als ihre männlichen Pendants.
Und krass finde ich, dass die Kreditraten für Frauen, du zahlst höhere Kredite, also du zahlst, mein Gott.
Höhere Zinsen
als Frau. Und dass zum Beispiel in Deutschland ja Immobilien, Vermögen und so weiter, wird ja total wenig besteuert, ne? Also in unserem Steuersystem.
Und die sind in der Regel in männlichen Händen.
Ich meine, gut, wen wundert's mit Christian Lindner? Also, aber trotzdem ist es so, du zahlst auf, wo habe ich's denn hier? Du zahlst, glaube ich, 3% Steuern, wenn du erbst, also Immobilienerbe und so, Erbschaften, da zahlst du 3% Steuer drauf und unsere Erwerbseinkommen wird mit 30% besteuert. Ne? Also da sieht man auch nochmal Vermögen, Immobilien, Erbschaften 3%, Erwerbsarbeit 30%. Also wo legen wir in Deutschland, wie wird man reich in Deutschland? Nicht durch Erwerbsarbeit.
Durchs Erben.
Durchs Erben. Mhm. Also auch nochmal klassistisch gesehen.
Gender Wealth Gap.
Und wenn ich mir angucke, welche Menschen auch Kirche prägen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das sind ja auch, ich meine, die sind jetzt nicht, wir sind kein Wirtschaftsunternehmen. Also ich weiß, dass es noch Luft nach oben gibt, aber uns geht es schon echt ziemlich gut. Also und da gibt es ja auch Mitgliedsstudien, ne? Wer ist eigentlich auch so in der Kirche und so. Und da müssen wir uns echt auch mit anderen Lebensrealitäten beschäftigen und uns auch unseres eigenen Reichtums bewusst sein, ja, und auch wissen, was für Strukturen sind dahinter. Also Lisa Paus, die hat vor 3 Jahren Bundesfamilienministerin, hat sie gesagt, unser Steuersystem benachteiligt Lebensrealitäten, in denen sich vor allem Frauen befinden. Mhm. Weil auch, das fand ich auch nochmal interessant, das hat Alex auch geschrieben, dass vor allem Männer auch erben.
Ja.
Was ich aber total absurd fand, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt, ich habe jetzt 2 Kinder, Mann und Frau, warum vererbe ich das denn an meinem Mann? Also das habe ich gar nicht so richtig verstanden.
Aber die Personen, die vererben, entscheiden ja, an wen sie, also ne, wenn sie ein Testament haben und so weiter. Und wenn das so auch so einfach in deinen Köpfen so drin ist, dann bekommt dein Sohn laut Testament einfach mehr.
Ja, aber das ist ja nicht mehr nur 60er Jahre traditionelle Kleinfamilie, das ist ja Mittelalter.
No, das ist schon sehr 20. Jahrhundert, würde ich sagen.
Das ist so krass.
Also wenn du, ne, wenn wir auch darüber sprechen, zum Beispiel, wann diese Gesetze, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting und so weiter, die sind ja nicht aus dem Mittelalter.
Ja.
Diese Gesetze.
Aber meinem Sohn eher was vererben als meiner Tochter, finde ich schon ziemlich mittelalterlich.
Ja gut, aber du darfst, ne, da sind wir wieder bei unserer Bubble und so weiter, du darfst nicht von dir selbst auf andere schließen. Ne? Offensichtlich scheint dieses Denken ja so weit verbreitet zu sein, sonst wäre ja schon was dagegen gemacht worden.
Yes, yo.
Ich habe noch 2 Gaps, die mir sehr wichtig sind.
Ja, bitte.
Das eine ist der Gender Data Gap. Das bezieht sich auf das Fehlen oder die unzureichende Erfassung von geschlechtsspezifischen Daten in verschiedenen Bereichen. Mhm. Also vor allem in der Forschung, ganz krass in der Medizin. Mhm. Also auch zum Beispiel bei so, wie heißen die auf Deutsch, Crash-Test-Dummies, also so Autosicherheit.
Ja, ja. Männer.
Diese Puppen.
Diese Puppen sind Männer,
die,
ja.
Also
ja.
Nicht Autonomie, wie heißt das? Anatomie dieser Puppen, die sind männlichen Körpern nachempfunden. Und auch, was zum Beispiel in der medizinischen Forschung Studien zu Dosierung von Medikamenten und so weiter, wie sich Krankheiten auswirken auf unterschiedliche. Das ist sehr, sehr krass. Also die Probanden sind in der Regel Männer. Diese Studien werden an Männern durchgeführt, in anderen zum Beispiel nicht. Also wenn es zum Beispiel um Verhütungsmittel geht, da gibt es natürlich viel mehr Optionen für Frauen, weil ja auch da ne, das in den Köpfen so drin ist, dass Verhütung Frauensache ist.
Na und auch Endometriose ist auch vor allem
kaum erforscht.
Das ist auch total krass. Ist
halt wo man einfach sagen kann, ohne jetzt irgendwie patzig zu sein, wenn Endometriose vor allem Männer betreffen würde, dann wäre es ganz anders erforscht.
Vermutlich.
Höchstwahrscheinlich. Also Gender Data Gap, sehr wichtig.
Next Gap. Und Next Gap, Last Gap.
Ja, ich würde auch sagen, weil wir haben jetzt schon über viele Gaps gesprochen, aber einer ist auch noch ganz wichtig, nämlich der Gender Safety Gap. Also geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf persönliche Sicherheit und das Risiko von geschlechtsspezifischer Gewalt, Belästigung, sexualisierte Belästigung, Diskriminierung aufgrund von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen. Und da finde ich einfach noch mal ganz wichtig, dieses Thema Gewalt gegen Frauen, auch das Thema Gendergerechtigkeit. Es ist ja schon so, also wir sind jetzt auch 2 Frauen, die darüber sprechen. Und
wir hatten jetzt auch einen Mann gerade.
Wir hatten jetzt auch einen Mann, der sich dazu geäußert hat. Und der sich auch sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt.
Ja, und aus dem Stehgreif, ne, das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Wir haben den Timo wirklich aus der Mittagspause geholt und hier ans Mikro geholt.
Der weiß das, weil sich nicht damit beschäftigt, weil er sich die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen. Und das ist es nämlich, weil wenn wir dieses Thema als Frauenthema behandeln, ne, und sagen, dass erstens ist das eine subtile Form von Victim Blaming, ne, weil wir sagen, okay, die Frauen tragen die Verantwortung dafür, da auch die Veränderung herbeizuführen. Man sieht es beim Thema sexualisierte, auch häusliche Gewalt. Ja, meistens wird dort, allein in der Sprache, wenn wir darüber nachdenken, ne, meistens wird ja die passive Rede verwendet. Also wir fragen, wie viele Frauen wurden im letzten Jahr vergewaltigt, wenn es zum Beispiel um Statistik geht. Statt zu fragen, und das ist natürlich, das ist ja auch unangenehm, wie viele Männer haben im letzten Jahr Frauen vergewaltigt?
Oder getötet.
Oder getötet. Klar, man hat dann einen anderen Begriff. Man sagt dann nicht mehr Gewalt gegen Frauen, sondern männliche Gewalt gegen Frauen. Und es ist mir natürlich auch absolut bewusst, dass es viele Frauen gibt, die Täterinnen sind, oder zu viele Frauen gibt, die Täterinnen sind, dass es auch viele männliche Opfer gibt, wenn wir jetzt einfach in diesem binären System bleiben. Aber die Zahlen sprechen nochmal für sich, und es geht mir an dieser Stelle vor allem darum, wie wir mit unserer Sprache diese Gewalt auch mit unterstützen, weil es eben zu dem Thema, also zu der, also es wird Thema der Opfer, Thema, oder es ist das Frauenthema, also Täter-Opfer-Umkehr auch, und es nimmt, indem wir Männer aus dieser aktiven Rolle rausnehmen, zum Beispiel durch unsere Sprache, wird auch in der Prävention häufig viel zu lange vorwiegend die meiste Arbeit von Frauen geleistet. Und das muss sich einfach ändern. Männer müssen diese Problematik annehmen als Kernthema in den Diskussionen untereinander. Also es muss zu einem Männerthema gemacht werden. Das ist total schwierig, weil es da sehr viele Vorurteile gibt, weil es da Männer, die das zum Beispiel thematisieren in ihrem Umkreis, erleben ja sehr viel, viel, viel mehr Ablehnung von anderen Männern, als wenn eine Frau das ansprechen würde. Bei einer Frau, ne, wenn eine Frau das anspricht, da wird das noch einigermaßen angenommen und wird gesagt, okay, sie, ne,
sie weiß, redet halt über ihre Probleme.
Sie ist betroffen, sie weiß, wovon sie spricht, aber wenn ein Mann es thematisiert, erfährt er viel mehr Ablehnung, auch gerade von anderen Männern, auch von Frauen. Und darüber sich hinzustellen, offen darüber zu sprechen, erfordert Mut, auch sehr viel Selbstbewusstsein. Also man muss auch mit sich selbst im Reinen sein, zu sagen, okay, ich bin ein Mann und ich spreche darüber. Aber ich glaube, das ist unumgänglich. Also es ist, wie du vorhin schon ganz zu Beginn gesagt hast, du wünschst dir mehr Mut bei Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, dass sie diese Themen ansprechen in den jeweiligen Settings. Gerade auch in diesem Fall ist es, kann es nicht einfach nur, also Thema Gendergerechtigkeit, auch Thema Gewalt, kann nicht weiterhin nur ein Frauenthema sein.
Denn das muss auch nochmal, und da kommt Alex Tychonoff in ihrem Essay auch dann zu guter Letzt dann drauf, zusammenfassend zu sprechen. Wir reden also nicht nur von 18,3% Gender Pay Gap. Und wir reden schon gar nicht von diesen 6%, ja, das in gleichen Qualifikationen und so weiter, in gleichen Berufen.
Der Bereinigte.
Sondern wenn man der Bereinigte.
Auch wieder so Sprache, ne? Ja, der Bereinigte. Ja, da ist der ganze Schmutz nicht mehr dran, den man nicht braucht.
So, aber wenn wir all den Schmutz, den es ja gibt, mit berechnen, alle Pay Gaps, die wir jetzt so aufgezählt haben, dann kann man sagen, dass Frauen also aktuell ungefähr die Hälfte dessen verdienen, was Männer bekommen. Ja, also das liegt so bei 45-62%. Ja, also sagen wir mal die Hälfte. Ja, Frauen bekommen die Hälfte von dem für gleiche Leistung im Schnitt auf alle Gaps einbezogen als Männer. Und Alex schlägt dann am Ende vor.
Machen aber mehr als die Hälfte der Gesellschaft aus in manchen Fällen.
Ja, und der Care-Arbeit und so weiter. Also, aber Alex schlägt dann vor, Frauen sollten einfach für alles die Hälfte bezahlen. An der Supermarktkasse, für Miete, für Urlaub und so weiter. Einfach mal nur die Hälfte, wobei.
Tja, ja, wollen wir das? Oder wollen wir vielleicht mal.
Ja, und dann dachte ich, und dann dachte ich aber auch gleich wieder, naja, wenn man das jetzt so, ich weiß, das ist ja auch humorvoll gemeint. Da dachte ich, ja, es würde auch schon wieder, weißt du, wenn so eine verheiratete Frau mit einem Mann, dann würde sie dann irgendwie für ihn mit einkaufen. Da würden jetzt wieder die heterosexuellen Paare gewinnen und ein lesbische Ehepaar würde halt nicht so sehr, naja, egal. Rechnen wir das nicht zu Ende.
Das ist ja eine schöne Utopie. Auch kein ernst gemeinter Vorschlag, sondern da geht es ja darum zu zeigen, guck mal, so eklatant ist die Ungerechtigkeit. Mhm. Und Gerechtigkeit würde theoretisch hergestellt werden durch einen genauso eklatanten und unverschämten Lösungsansatz. Und die Frage ist, wollen wir nicht eher zusammen daran arbeiten, dass es besser wird, anstatt so zu polemisieren, weil das will sie ja eigentlich auch erreichen mit diesem Vorschlag. Lass uns weniger, ne, Polemik und einfach mehr.
Wir brauchen neue Wege und wir brauchen
realistische, kooperative
Bündnisse,
empathischere.
Ja. So ist es.
Zusammenarbeit.
Denn was Unterdrückungssysteme wollen, ist ja auch eine Empathielücke schaffen.
Und uns zu trennen.
Ja. Aber wir lassen uns nicht trennen. Deswegen war es auch total schön, dass der Timo so spontan hier reingekommen ist.
Ja, der kommt einfach dazu.
Einfach so. Das war einfach total schön. So. Und weil wir gerade bei schönen Dingen sind.
Etwas fürs Herz.
Machen wir jetzt auch mal was fürs Herz, ne? Bist du zuerst? Ich habe auch sonst was. Aber ich glaube,
du hast wieder was Schöneres, was so, ach, das Ganze hier.
Ich habe richtig was fürs Herz.
Ich wollte einfach nur sagen, ich habe ja 4 Bücher gelesen im Urlaub. Ja, das klingt jetzt aber auch so,
4? Wow, sie hat 4. Also 1, 2, 3, 4. Ich habe viel gelesen, gehört.
4. 4. 1, 2, 3, 4. 4.
Wow.
Ja, das klingt jetzt aber, ich will auch nicht damit sagen. Nein, genau, das will ich eigentlich gar nicht damit. Ich hör die ja beim Laufen.
Das waren Booklets. Ach so, du hörst die Bücher.
Pixie-Bücher. Conny lernt reiten.
Conny lernt über die Gender Gaps. Du hörst die. Ja, das zählt nicht, finde ich. Dann hast du die nicht gelesen. Oh. Du lässt dir vorlesen.
Und das auf doppelter Geschwindigkeit beim Laufen. Das,
ja, dann würde ich auch pro Woche 2, 3 Bücher.
Na, dann tust doch. Also, für die es trotzdem jetzt hören wollen, ich habe 3 Bücher gehört. Eins habe ich gehört und gelesen und eins habe ich ganz gelesen und 2 habe ich ganz gehört. Also
machst du das dann parallel?
Yes. Also morgens beim Laufen höre ich, mhm, und zwar auch auf doppelter Geschwindigkeit. Das funktioniert besser dann, wenn es auch so schnell ist, weil ich sonst gehe ich
weil
ja.
Weil du zu ungeduldig bist.
Vielleicht auch, weil woran auch immer es liegt, es funktioniert, dass ich Romane zum Beispiel doppelt so schnell höre.
Romane?
Auch.
Aber das ist doch total unromantisch.
Ich wollte ja, also so, was ich eigentlich sagen wollte, es waren 4 so wunderbare Bücher und auch ich, also meine größte Herausforderung beim Packen ist ja immer, welche Bücher nehme ich mit, ne? Und ich hatte mich dann für diese 4 entschieden. Ich hatte noch ein 5. dabei, habe ich nicht geschafft. Aber es war auch so diese, ach, das war einfach wunderschön alles so zusammen. Also ich habe Late to the Club, sehr spät, Identity gelesen von Meetu Sanyal. Wunderbares Buch und auch so absurd irgendwie. Also es ist so, es geht halt um eine Professorin, die in Düsseldorf, ach, jetzt komme ich hätte es mir aufschreiben sollen. Jedenfalls macht sie Postcolonial Studies, den Studiengang, ja, und sie ist irgendwie ziemlich berühmt, bla bla, POC, und dann stellt sich irgendwann raus, sie ist gar nicht POC. Und dann ergeben sich mit ihren POC-StudentInnen Dialoge und so drüber. Und es ist ein großer Skandal. Es ist überall in den Nachrichten, CNN und so weiter, ja. Also auch weltweiter Skandal, ja. POC-Professorin, Postcolonial Studies, ist eigentlich weiß und hat sich nur als POC ausgegeben. Und warum hat
sie? Ach so, sie hat sich bewusst als POC ausgegeben, obwohl sie es nicht ist.
Yes.
Also so eine Rachel Dolezal-Sache.
Yes. Und dann führt es halt irgendwie dazu, so ihre Studentin, die einen Blog hat, der sich Identity nennt, zieht dann irgendwie bei ihr ein und dann hat, also es ist völlig absurd alles, aber es stellt so ein bisschen die ganze
Debatte über Identitätspolitik voll auf den Kopf und es ist so genial, ne? Also es ist so klug und so wortgewandt geschrieben und du fühlst so mit und du weißt eigentlich gar nicht mehr hinterher, auf welcher in Anführungsstrichen Seite du stehst und das ist so das Tolle daran, weil also es ist wirklich, es ist total genial, ne? Und am Ende des Buches magst du die Professorin? Also ich mochte sie am Ende. Ne? Also ich habe auch mit ihr mitgefühlt, auch Empathie. Ne? Also das war wirklich krass. Total schön. Dann habe ich Issa gelesen von Miriane Mahne. Die, das ist gerade erst rausgekommen. Eine schwarze Frau wird schwanger und reist nach Kamerun, weil ihre Mutter geträumt hat, dass sie bei der Geburt sterben wird. Und dann geht sie so auf Ahnenforschung, ne? Und begegnet so ihren Ahnen. Und du hast halt 5 Generationen Frauen in Kamerun und auch ihre Verzwickung auch mit der Kolonialzeit und so, aber das ist auch gar nicht so sachbuchmäßig, wie das jetzt vielleicht klingt, sondern einfach auch, ich habe super viel gelernt über Ahnen, über auch über Voodoo, Yoruba und so. Also ne, ich habe total viel gelernt und es war einfach eine sehr, sehr schöne ans Herz gehende Geschichte. Und dann habe ich ein Buch gelesen. Und dann habe ich natürlich Unlearn Patriarchy ganz gelesen und gehört. Das habe ich beides, so beides gemacht. Also ich habe auch geguckt, ja, nicht nur gehört. Dann habe ich ein Buch über Wut gelesen. Und das war einfach, das war so schön, weil es in dem Buch nicht nur um Wut ging, sondern das war ein buddhistischer Lama, der das geschrieben hat, also ein buddhistischer Lehrer, der dieses Buch geschrieben hat. Und der hat halt in diesem Buch nochmal auch seinen Umgang mit seiner Wut als schwarzer Mann beschrieben und auch seinen Heilungsweg. Und also sagt letztendlich, dass wir uns mit dem Schmerz hinter der Wut beschäftigen müssen. Dass wir Wut aber nicht moralisieren sollten, nicht als was Schlechtes ansehen sollten. Und das tun wir ja häufig, ne? Wut darf nicht sein und gerade auch in schwarzen Körpern und so weiter. Aber er hat eben diese Wut, er ist dieser Wut in seinem Schmerz begegnet und hat dann auch gleichzeitig noch in dieser Wut halt, in diesem Buch gibt er halt auch so Übungen an, ne? Also wie kann ich jetzt meditieren, Atemübungen und so weiter. Also es wird auch ganz praktisch und nicht nur eben theoretisch, es ist persönlich und es hat auch so buddhistische Ansätze, die ich so noch gar nicht kannte. Und das Buch heißt Lieben und Wut, der Weg zur Befreiung durch Zorn. Und es ist einfach, weil ich werde so oft in Seminaren und so, werde ich immer auf Wut angesprochen. Wohin mit der Wut? Warum bist du denn auch so lieb und so? Und ich bin ja auch wütend. Also und oder warum bin ich so wenig wütend? Und ich bin ja aber auch wütend. Ich habe einfach super viel gelernt und gerade auch so meine christliche Prägung, das ja auch, spielt auch so damit rein. Ne? Wut darf nicht sein. Wut ist eher moralisch. Ne? Gerade so,
ist verwerflich.
Ja, ja. Das christliche nette Mädchen und dann auch noch als POC-Mädchen nicht so auffallen, ist verwerflich, ne? Wut unterdrücken.
Todesünde.
Ja, wo führt das eigentlich hin, wenn wir Wut unterdrücken? Und wie können wir auch dem Schmerz hinter der Wut begegnen, auch in einer Art von Trauer?
Und Wut wird auch häufig mit Kontrollverlust gleichgesetzt. Ne?
Ja,
und
also,
das ist ja auch nicht
Jedenfalls wirklich totale Empfehlung für dieses Buch, Lieben und Wut, der Weg zur Befreiung durch Zorn.
Also, ich höre raus, Lese- und Hörempfehlungen. Also würdest du alle vier würdest du auch weiterempfehlen?
Alle vier, wirklich. Alle. Ich habe es in keiner Sekunde bereut, was gelesen oder gehört zu haben. Und doppelte Geschwindigkeit.
Danke für diese.
Habe ich doppelt genossen.
Buchempfehlung. Danke. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Ich rede jetzt mal ein bisschen weniger, ja? Damit wir mal zum Ende kommen. Nein, ist lieb gemeint.
Ich hoffe, ihr habt uns auf doppelter Geschwindigkeit gehört. Dann seid ihr jetzt erst bei einer halben Stunde.
Ich habe ein Zitat mitgebracht von der US-amerikanischen Dichterin und Bürgerrechtsaktivistin Maya Angelou. Deutsche Übersetzung: Wir erfreuen uns an der Schönheit eines Schmetterlings, aber erkennen die Veränderungen so selten an, durch die er gehen musste, um so schön zu werden. Schön, oder?
Oh, ja.
Also, ich fand dieses Zitat einfach so passend auch zu der heutigen Folge, weil es einfach auch verdeutlicht, diese Kämpfe, also ne, wenn wir darüber sprechen, dass dieser Gender Pay Gap oder diese Gender Gaps, dass es besser wird, Ne? Also wenn wir darüber gesprochen haben, zum Beispiel Leadership Gaps, dass der Frauenanteil steigt und so weiter. Es ist aber schon diese Kämpfe und Veränderung, das wird häufig übersehen. Also was da alles reingesteckt wurde an Anstrengungen, an Kämpfen, an von den in der Regel Frauen, die uns vorangegangen sind. Und zu sehen, dass Schönheit oder auch Erfolg in diesem Sinne, dass wir anerkennen können, dass es ein Weg dahin ist und dass dieser Weg auch nicht leicht ist. Und wenn wir das anerkennen und auch würdigen, dass wir zu einer empathischeren und inklusiveren Gemeinschaft werden können. Also wir erfreuen uns an der Schönheit eines Schmetterlings, aber erkennen die Veränderungen so selten an, die durch die er gehen musste, um so schön zu werden.
Amen. Mit diesem Bild verabschieden wir euch. Danke, dass ihr uns so lange mal wieder zugehört habt. Danke für alle eure Rückmeldungen. Wir bekommen auch so wunderschöne Rückmeldungen, freuen uns immer sehr darüber. Teilt, schreibt und seid empathisch. Habt's fein. Bis dann.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.